teilhaben lassen an dem, was ich so in meiner Freizeit mache. Die wenigsten von euch wissen, dass ich nämlich neben dem, dass ich Pastor bin, auch Erfinder und Entdecker bin. Genau, und ich habe also heute Morgen zwei Erfindungen oder Entdeckungen von mir so dabei. Das hier sieht aus wie ein normales Telefon, Funktelefon, ist es natürlich nicht. Das Innenleben ist komplett ausgetauscht. Da stecken tausende von Stunden drin. Und das ist ein Hochgeschwindigkeits-Quantendynamisierungselevator. Elevator, das wisst ihr, Elevator, ja, Fahrstuhl, Lift oder so. Und dieses Gerät habe ich entwickelt, um Dinge in die Luft zu heben. Also hier vorne liegt mein Tempus oder mein Terminkalender. Hier dieses Trümmerteil, nicht digital, sondern noch Papier. Und ich habe diesen Hochgeschwindigkeits-Quantendynamisierungselevator entwickelt, um dieses Teil oder auch natürlich andere Gegenstände, könnte jeder x-beliebige Gegenstand sein, einfach in die Luft zu heben oder hier auf den Notenständer drauf zu heben. Wie gesagt, da steckt unheimlich viel Elektronik drin, da haben meine Rechner haben da wochenlang dran gerechnet und so, aber jetzt will ich euch das mal vorführen, wie das funktioniert. Also, einen Moment. Funktioniert nicht. Ist natürlich der Vorführungseffekt. Ich muss dazu sagen, das Teil ist natürlich hochstörungsanfällig gegenüber Temperaturschwankungen, so im Hundertstel Grad-Bereich. Es könnte also sein, Klaus, dass du gerade eben zu hitzig bei der Musik warst und schon allein das kann natürlich das irgendwie so also beeinflussen. Also es funktioniert eigentlich, könnt ihr mir ruhig glauben, es funktioniert eigentlich, aber heute Morgen halt leider nicht. Ich habe ja noch eine andere Entdeckung mitgebracht. Das ist der 3K-Elevator. Also auch da geht es darum, dieses Teil da hochzuheben. 3K-Elevator steht für, also 3Ks natürlich, Kopf-Körper-Korrelations-Elevator. Kopf-Körper-Korrelations-Elevator. Das heißt, ich gehe von der Annahme aus, Korrelation, dass es eine Verbindung gibt von meinem Kopf zu meinem Körper und dass mittels dieser Verbindung dieses Teil hochgehoben werden kann. Also ich werde jetzt mal ein Signal aussenden. Moment. So, jetzt schalte ich ihn ein. Also, eine bahnbrechende Entdeckung, Entschuldigung. Tja, ja, also ich bin zwar Pastor und Erfinder, aber kein Schauspieler. Genau, es geht heute Morgen in der Predigt nur um einen einzigen Punkt. Und da hoffe ich, dass der bei uns hängen bleibt. Worauf würdet ihr denn setzen? Auf den Hochgeschwindigkeits-Quantendynamisierungselevator oder auf den 3K-Elevator? Worauf würdet ihr setzen? Das Teil hier ist zwar unglaublich elegant und was da an Theorie drin steckt, ist beeindruckend. Also das würdet ihr gar nicht verstehen. Quantentheorie und Relativitätstheorie und alles Mögliche habe ich da reingearbeitet. Total elegante Theorie. Praxistest 6. Der 3K-Elevator, den habe ich so in meinem Leben, naja, es ist schwer zu schätzen, aber vielleicht so 500 Millionen Mal ausprobiert. Es hat jedes Mal funktioniert. Jedes Mal. Und Da fällt mir natürlich die Wahl nicht schwer. Wenn es drauf ankommt, verlasse ich mich auf meinen 3K-Elevator und nicht auf dieses hochelegante, theorieüberfrachtete Teil, das ich hier in der Hand habe. Ist unverkäuflich, also nicht, dass ihr denkt. Also ihr habt natürlich gemerkt, dass ich hier so eine Daniel-Düsentriebnummer abgezogen habe, hier mit diesem Teil. Ja, nicht, dass jetzt jemand noch nicht verstanden hat, dass es nicht ernst gemeint war. Dieses Teil funktioniert natürlich nicht und wird auch nie funktionieren. Aber der 3K-Elevator, der funktioniert. In unserer Vision, in unserer Gemeindevision geht es um drei Wörter. Sehen, ihr könnt es da noch sehen. Sehen oder da. Sehen, beten, helfen. Diese drei Wörter, unsere Visionswörter, die stehen in einem inneren Zusammenhang. Was wir sehen in dieser Welt, was wir sehen um uns herum, es könnte uns wahnsinnig machen. Die Katja hat es vorhin auch im Gebet einfach kurz gestreift. Wir müssen nicht nach München oder nach Würzburg oder wohin schauen oder nach Nizza. Wir brauchen uns nur in unserem Alltag umzuschauen. Die Welt ist verrückt, die Welt ist kaputt. Und was wir sehen, es würde uns wahnsinnig machen, aber es treibt uns ins Gebet. Das Sehen führt zum Beten. Wie anders sollten wir denn überleben? Wie anders sollten wir denn existieren, wenn wir nicht einen Ort hätten, wo wir hingehen könnten mit dem, was wir sehen? Das Sehen führt zum Beten. Das Beten brauchen wir, um nicht in einen blinden Aktionismus zu verfallen oder in eine resignierte Passivität zu sagen, es hat doch eh alles gar keinen Sinn. Wo soll ich denn anfangen? Dazu brauchen wir das Gebet. Aber das Beten führt zum Helfen. Das Beten führt dazu, dass aus unserer Theologie, aus unserem Glauben eine Tat wird, eine Tat. Ich möchte das nochmal deutlich machen an unserem Visionstext. Katharina, vielleicht können wir die zweite Folie kurz sehen. Ich hatte so ein ähnliches Bild vor 14 Tagen schon mal hier, als wir unseren Visionstext unter dem Stichwort Beten angeschaut haben. Und ich lese das einfach nochmal vor. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet, da haben wir das Gebet, bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Und wir haben das letzte Mal schon gesagt, der Clou an diesem Text ist ja, dass dann die Beter ausgesandt werden. Das war der Punkt der letzten Predigt. Beten verändert den Beter. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Das ist die Tat. Das ist das Helfen. Und diese drei Wörter, unsere Vision, die stehen in einem Zusammenhang. Sehen, beten, helfen. Und wenn aus unserer Theologie, wenn aus unserem Glauben keine Tat wird, dann ist unsere Theologie oder unser Glaube ein Hochgeschwindigkeits-Quantendynamisierungselevator. Versteht ihr? Die Theorie, die ist brillant. Da steckt alles Wissen drin über Himmel und Hölle, über Erwählung und Prädestination, über Schöpfung und den Heiligen Geist und die Geistesgaben und was wir alles wissen. Steckt alles da drin, alles reingepackt. Aber Praxistest 6. Es geht nicht darum, biblisches Wissen, Theologie zu diffamieren, schlecht zu machen. Darum geht es nicht. Da hättet ihr in mir auch den Falschen. Ihr wisst, dass ich ein leidenschaftlicher Theologe bin. Und ich glaube, dass wir heute gute Theologie brauchen. Es geht nicht darum, in einen reinen Pragmatismus zu verfallen und sagen, ach, soll doch jeder glauben und denken, was er will. Hauptsache, wir sind ein bisschen aktiv. Das meine ich nicht. Aber ob unsere Theologie, ob unser Glaube biblisch ist, entscheidet sich nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Eine biblische Gemeinde sind wir nicht, wenn wir biblische Theorie haben, sondern wenn wir biblisch handeln, dann sind wir eine biblische Gemeinde. Und das, ihr lieben Freunde, das ist das Anliegen unserer Vision. Und da stehen wir am Anfang. Ihr genauso wie ich. Und das ist ein Weg, den wir zurücklegen müssen miteinander. Ich bin jetzt seit ungefähr 45 Jahren Christ. Das dürft ihr dann ausrechnen, wie alt ich schätzungsweise ungefähr sein könnte. Ich bin jetzt ungefähr seit 45 Jahren Christ. Und ich bin immer wieder, gerade in letzter Zeit, darüber erschrocken, was für eine Kluft auch in meinem Leben da ist zwischen dem, was ich weiß, zwischen meiner brillanten Quantentheologie und dem, was ich tue. Es ist erschütternd, es setzt mir wirklich zu. Und ich habe mir vorgenommen, dass das Wachstumsfeld Nummer eins in meinem Leben ist, dem auf die Spur zu kommen. Warum ist diese Kluft da und was kann ich tun, was muss ich verändern, um aus dieser Kluft eine kleinere Kluft zu machen? Ganz wird sie wohl nicht verschwinden, diese Kluft. Und das ist der Weg unserer Vision. Nicht, dass wir unsere Theologie, unseren Glauben einfach über den Haufen werfen und sagen, ist doch alles egal, aber dass wir aus einer biblisch-theologischen Gemeinde eine biblisch handelnde Gemeinde werden. Und wir haben Zeit miteinander. Wir werden im Herbst unsere Visionsreihe fortsetzen und uns auf die Spur machen, das zu entdecken. Wie kann das funktionieren? Wie kann das praktisch werden? Ich möchte euch einfach ermutigen, auch jetzt in den vor uns liegenden Sommerferien, das einfach mitzunehmen. Biblisch bin ich nicht, wenn ich eine biblische Theologie habe, sondern wenn ich biblisch handle. Wo steht mein Leben im krassen Widerspruch zu dem, was ich vorgebe zu glauben? Was muss ich in meinem Leben ändern? Was muss ich möglicherweise in unserer Gemeinde ändern? Wir haben in diesen 40 Tagen so ein bisschen angefangen zu experimentieren mit diesen drei Wörtern, sehen, beten, helfen, in den unterschiedlichen Bereichen da Erfahrungen zu sammeln, als Kleingruppen, in zum Teil neuer Zusammensetzungen. Wie gesagt, ich bin gespannt, von euch zu hören, was ihr da erlebt habt. Das werden wir fortsetzen. Als ganze Gemeinde, wir werden unterwegs sein und ich freue mich, mit euch diesen Prozess mitzugestalten und mitzuerleben. Ich möchte schließen mit drei Zitaten, die das nochmal unterstreichen, was ich versucht habe zu sagen. Das erste Zitat stammt von Jakobus, vermutlich dem Bruder, dem leiblichen Bruder von Jesus, der schreibt in seinem Brief, der Glaube ohne Werke ist tot. Und um das vielleicht so ein bisschen zu entschärfen im Hinblick auf Paulus, dass wir da nicht jetzt eine falsche Baustelle aufmachen, sagen wir einfach vielleicht mal präziser übersetzt, der Glaube ohne Konsequenzen ist tot. Der Glaube ohne Konsequenzen ist tot. Tod. Das zweite Zitat stammt von einem Österreicher namens Erich Kästner. Der hat diesen Satz von Jakobus kongenial ins Deutsche übersetzt. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Der heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Könnte man auch sagen, es gibt nichts Biblisches, außer man tut es. Und das dritte Zitat stammt von einem der bedeutendsten geistlichen Liederdichter des 20. Jahrhunderts, den ich sehr, sehr schätze, der ganz tiefe, prägende Lieder geschrieben hat. Ihr kennt ihn vermutlich zum Teil, Jochen Klepper. Und diese Liedstrophe möchte ich noch mit euch lesen. Da steckt viel, viel Tiefes drin. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Als ob der Jochen Klepper unsere Vision gekannt hätte. Ich lese es nochmal vor. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Gebet und Tat. Es gibt nicht das eine oder das andere. Es gibt immer beides zusammen. Die Hände, die zum Beten ruhen, die Hände, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Darauf vertrauen wir, das erbitten wir von Gott und dazu wollen wir uns gebrauchen lassen. Amen.